Betrifft Kinder, der Podcast zu Bildung und Beziehung.
Ich wünsche euch ein gesundes und frohes neues Jahr und ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr mit dem Betrifft Kinder Podcast. Diese Folge ist auch mir wieder ein sehr wichtiges Anliegen. Es geht um die politische Wirksamkeit, die wir erreichen können, wenn wir uns gemeinsam organisieren. Und ich habe zwei wirklich tolle Gesprächspartnerinnen dafür gewonnen. Das sind Ann-Kathrin Bockmann und Frau Christina Gerlach-Sophien. Die beiden laden uns wirklich sehr herzlich ein, sich einzubringen, zu engagieren und machen einfach Mut. Und ich hoffe, dass wir diesen Spirit gemeinsam mit in das neue Jahr nehmen können. Herzlich willkommen an Ann-Kathrin Bockmann und Christina Gerlach-Sophien beim Betrifft Kinder Podcast. Wir möchten uns heute einem recht komplexen Thema widmen, der Frage, wie können wir politisch handeln in der frühkindlichen Bildung, in der Bildungspolitik und auch in den Kitas. Und dafür habe ich Sie als zwei Expertinnen eingeladen. Und damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, mit wem ich hier heute spreche, würde ich natürlich gerne einmal kurz erfahren, in welchen Bereichen Sie so unterwegs sind. Und Ann-Kathrin Bockmann, vielleicht starten Sie am besten mal und nehmen uns mit.
Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe eine Arbeitsstelle an der Universität Hildesheim und dort leite ich therapeutisch die Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche und ich bin in der Lehre für Psychologiestudentin und dann bin ich noch im KEA-Projekt. KEA ist die Sprachbildungs- und Sprachförderstruktur des Landkreises und der Stadt Hildesheim und wird in Niedersachsen aus den Geldern des Landes finanziert und wir unterstützen pädagogische Fachkräfte bei Umsetzung des gesetzlichen Sprachbildungs- und Förderauftrages.
Ja, danke schön. Frau Christina Gerlach-Sophien, wie ist es bei Ihnen? Wo sind Sie so unterwegs?
Ja, ich bin auch schon seit vielen, vielen Jahren beim Landkreis Hildesheim angestellt, angedockt im Jugendamt. Ich bin Sozialpädagogin und bin seit 2008 in der Kita-Fachberatung unterwegs, also dicht an der Praxis in der Begleitung von Kitas, von pädagogischen Fachkräften und habe aus diesem Hintergrund heraus dann 2011 mit Ann-Kathrin Bockmann zusammen das KEA-Projekt, die KEA-Begleitstruktur aufgebaut, weil wir als öffentlicher Jugendhilfeträger in diesen ganzen Prozess des Landes bei der Umsetzung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung quasi mit eingebunden sind. Und mein zweites Standbein ist die Begleitung der Bundessprachkitas seit 2016, die ja nun am 30.06. ausgelaufen sind, aber die es immer noch gibt und die auch in etwas anderer Form weiter bestehen werden. Genau.
Ja, sehr schön. Da haben wir hier zwei wichtige Perspektiven, einmal aus der Wissenschaft und aus der Praxis. Da haben sich beide politisch auch sehr engagiert. Was haben Sie denn die letzte Zeit vor allem in den Kitas erfahren? Was gibt es denn da gerade für eine Stimmung? Wo gibt es vielleicht Frustration oder Unmut? Wo fühlen sich die Erzieherinnen auch ohnmächtig, etwas zu verändern? Was ist denn da gerade der Ist-Zustand?
Vielleicht kann ich mal anfangen, weil Sie eben gesagt haben, Wissenschaft. Ich bin ja durch das KEA-Projekt auch ganz viel in der Praxis, also die Kombination aus Wissenschaft und Praxis und auch durch die Ambulanz viel in Kitas und Schulen. Und man merkt sicherlich schon seit mehreren Jahren, aber besonders verschärft nochmal durch die Corona-Zeit, die zu viel Erschöpfung beigetragen hat und auch durch den wirklich immer spürbareren, eklatanten Fachkräftemangel, dass die Fachkräfte in den Kitas wirklich so aufgeweicht sind, sage ich mal. Also wirklich erschöpft, aber auch frustriert und wirklich über viele Jahrzehnte spüren, dass sich nichts verändert hat. Obwohl es Versprechungen gab, die dann nicht eingehalten wurden. Also es gibt eigentlich wenig Vertrauen in Selbstwirksamkeit und dass die da oben etwas ändern würden.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Gerlach-Sophien?
Ja, ich überlege gerade, also ich glaube, dass auf alle Fälle natürlich der Fachkräftemangel sehr dominant ist und auch eine deutliche Zunahme von Personalausfällen aufgrund von Krankheit, was ja quasi auch gerade beschrieben wurde, wie das entstanden ist, das wird immer deutlicher. Wir haben gerade auch so einen Wechsel von der Altersstruktur her. Wir haben ja überdurchschnittlich viel ältere Kolleginnen noch in den Kitas, die aber zunehmend im Rahmen des demografischen Wandels aussteigen. Viele junge Kräfte, die ein Stück weit auch verunsichert sind. Wir haben eine Veränderung von der Zugehörigkeit in den Kitas. Das heißt, dass eine größere Bereitschaft ist, dann unter nicht so guten Rahmenbedingungen nicht länger zu arbeiten, sich eine neue Kita zu suchen, bringt eine große Unruhe in das gesamte System. Das sind solche Sachen. Oder auch, dass gesetzliche Änderungen teilweise umgesetzt wurden, die aber unterm Strich nicht zu einer Verbesserung geführt haben. Da denke ich gerade an das neue Kita-G in Niedersachsen, wo quasi ja, durchaus Dinge aufgegriffen wurden, die noch vor 10 Jahren wirklich hilfreich gewesen wären im Zuge der Qualitätsdiskussion, aber sich jetzt mit dem Fachkräfteschwund, sag ich mal, nicht mehr wirklich gut vertragen. Auch sowas passiert und das, ich sag jetzt mal, so ein Stück weit ein kraftloses System, also ein kraftloses und bedürftiges System ist dieser Kita-Bereich einfach. Wo eine sehr schnelllebige Entwicklung insgesamt festzustellen ist. Also auch die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich immer wieder in dem Kita-Bereich spiegeln, aber gleichzeitig mit dem Personal, was dann auch an der Stelle einfach überfordert wird und nicht die entsprechende personelle Ausstattung hat oder halt auch nicht die Rahmenbedingungen.
Vielleicht darf ich an der Stelle ganz kurz ergänzen, wir haben ja bisher gar nicht die Kinder mit einbezogen oder Eltern. Christina, was du eben gesagt hast, wenn wir in den Kitas zur Vor-Ort-Beratung sind, dann passiert uns das jetzt immer häufiger, dass Kinder auf uns zugelaufen kommen und sagen, bist du meine neue Erzieherin?
Ja.
Das haben wir früher nicht. Das ist so ein Beispiel dafür, dass eigentlich Bindung, eine der wichtigsten psychologischen Grundbedürfnisse, teilweise gar nicht mehr erfüllt wird durch viel Wechsel. Also es macht auch was mit Kindern und Eltern.
Ja, da haben Sie gerade viele wichtige Punkte benannt. Der Fachkräftemangel und die einhergehende Fluktuation, die in vielen Kitas eine große Rolle spielt. Und wie Sie auch schon angesprochen haben, durch die Corona-Pandemie haben ja auch gerade die ganzen pädagogischen Fachkräfte, die haben ja als systemrelevante Berufe auch diese Zeit wirklich enorm gestemmt. Und es wurden ja auch von der Politik eigentlich Versprechungen gemacht. Wir sind auch mit einer neuen Koalition in eine neue Bundesregierungsperiode gestartet. Was gab es denn da für politische Lichtblicke, die vielleicht nicht eingelöst wurden? Es gab ja schon immer wieder viele Ideen, was sich verändern könnte. Was gibt es da vielleicht auch gerade noch für eine Enttäuschung?
Also bei mir liegt die Enttäuschung, sage ich mal, ein Stück weit noch vor Corona. Das Gute-Kita-Gesetz, was ja in Berlin gestartet wurde, was auch total viel Sinn macht, sage ich jetzt mal, in Berlin so gesagt, an die Qualität anzudocken, um die quasi wirklich für alle Bundesländer einheitlich ein Stück weit weg vom Föderalismus zu gestalten. Aber wenn dann in den einzelnen Bundesländern wieder Gelder dann zum Beispiel für eine Kita-Beitragsfreiheit genutzt wird, dann geht das ein Stück weit an der Sache vorbei. Berlin hat jetzt nachjustiert, in folgenden Qualitätsgesetzen ist das anders geregelt. Aber da war natürlich auch der Frust in den Kitas sehr groß, weil das Geld letztendlich nicht wirklich für eine Qualitätsweiterentwicklung verwandt wurde, sondern es war quasi ein Wahlgeschenk. Und das ist natürlich immer recht schwierig. Ich kann ehrlich gesagt mit Blick auf die ganzen Corona-Gelder, die da auch vom Bund her an Bundesländer weitergegeben wurden, gar nicht so richtig überblicken, inwieweit dieses Geld überhaupt umgesetzt, eingesetzt werden konnte, weil der administrative Wust, sage ich mal, an vielen Stellen, das dann auch sehr erschwert. Das kann ich jetzt wirklich nur für unseren Bereich hier sagen. Und da habe ich nicht so viel gemerkt, dass da so viel angekommen ist. Das liegt aber dann wirklich nochmal an anderen Hürden, an verkrusteten Strukturen oder an schwierigen Strukturen dann an der Stelle. Und auch ein Stück weit an der Mehrbelastung, weil dann wiederum Kitas aktiv werden müssen, die aber gleichzeitig ganz andere Baustellen haben. Also da kommen viele Sachen zusammen, die in diesem System einfach nicht mehr reibungslos funktionieren.
Ich könnte noch ergänzen zu dem, was Christina gesagt hat, dass es immer mal wieder so für gewisse Laufzeiten Richtlinien gibt und gab, die eine gute Grundidee hatten, aber die einen so hohen organisatorischen Aufwand haben, dass das für viele Kitas irgendwie schwer nutzbar war. Und so wie wir jetzt auch jedes Jahr neu die Gelder berechnen in Niedersachsen zum Beispiel und jedes Jahr neu wieder alle Verträge gemacht werden müssen für die Gelder, die in Sprachbildung und Förderung in den Kitas in Personal gehen. Das ist nur so ein Beispiel, gibt es auch andere. Und wenn ich auf meine langfristige Erfahrung gucke, sind, glaube ich, viele Kitas enttäuscht von mehrfachen Versprechungen, dass es mehr Wertschätzung gibt und dass es auch um Qualität geht, dass es auch der Politik um Qualität in der frühen Bildung geht. Das ist, glaube ich, das, was am kränkendsten ist, dass das nicht zu sehen ist, sondern sich mehr wie eine Rolle rückwärts anfühlt. Aufgrund des Drucks, wie kriegen wir das jetzt sonst noch gestemmt, dass jeder einen Kita-Platz bekommt, wird bei der Qualität eher ein Abstrich gemacht. Das ist so das, was am meisten zu spüren ist.
Genau, und jetzt fragen sich ja auch viele, wie kann das denn passieren? Also wie kann ein gutes Kita-Gesetz auf den Weg gebracht werden und dann gar nicht so umgesetzt werden, wie es die Fachkräfte sich wünschen? Wodurch entsteht denn das? Wie kann denn dieser große Abstand entstehen zwischen der Praxis und der Politik? Was sind denn da eure Erfahrungen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil die stelle ich mir auch ganz häufig. und es ist zwischendurch immer wieder frustrierend. Und ich habe wirklich dieses Gefühl, dass das ganz viel mit diesen Strukturen dann in den Ministerien zusammenhängt. Und dieser weite Weg von der Basis über viele, viele Umwege, dass diese Informationen dann weitergegeben werden und dann irgendwann versanden, beziehungsweise dann in der Umsetzung plötzlich sich ganz anders darstellen. Ich bin nicht tief genug drin. Ich bekomme es halt ausschnittsweise in der Kommunikation hier mit unserem Kultusministerium mit, wo natürlich auf anderer Ebene, ich sage jetzt mal, da gibt es ja Schurfix mit freien Wohlfahrtsverbänden, den Kommunen. Da sitzen aber dann natürlich Menschen, die auf einer anderen Ebene aktiv sind, die nicht direkt an der praktischen Basis arbeiten, sondern ja eher im administrativen Bereich. Und dann kommt wieder sehr dieser rechtliche Blick und ne, Gesetze und Richtlinien, die müssen wasserdicht sein und den Gesetzen entsprechen. Aber das, was eigentlich ursprünglich mal hinter dieser Idee stand, geht dann bei diesem weiten Weg, nach meinem Eindruck, ein Stück weit verloren. Mir hat tatsächlich vor kurzem auch mal jemand aus dem Kultusministerium gesagt, ja, und manchmal, wenn sich dann politische Mehrheiten verändern, neue Leute in dieses System reinkommen, die Ärmel hochkrempeln und mal Dinge anders machen wollen, dass die dann aber an diesen alten Strukturen dann letztendlich auch scheitern und dann Umwege suchen. Und die Mitarbeiter in den Ministerien, die bleiben ja gleich, auch wenn sich vielleicht weiter oben auf der Entscheidungsebene Dinge verändern, aber die Vorschriften im Verwaltungsbereich, die sind ähnlich. Und ich habe wirklich das Gefühl, das passt alles nicht mehr zusammen. Also dieser behäbige Apparat und die schnellen Veränderungen auf der anderen Seite und das Ganze zusammenzubringen. Und das ist dann total frustrierend. Also es gibt ja auch, aber da kann Ann-Kathrin vielleicht noch mal mehr zu sagen, auch in dem wissenschaftlichen Kontext die Erfahrung, dass Wissenschaftler Ergebnisse haben, die einen sofort überzeugen und sich wundern, wenn sie das an die Politik weitertragen, dass da gar nichts passiert, dass das irgendwo versickert, dass es ausgesessen wird und das nicht wirklich angenommen wird, um nach Wegen zu suchen. Also ich habe das Gefühl, dass da ist so viel anderes notwendig und es ist aber noch nicht der richtige Schlüssel gefunden. Und wir treten da auf der Stelle, weil wir alte Systeme mit neuen Herausforderungen nicht zusammenbringen können.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Dankeschön.
Ja, ich würde da, glaube ich, gerne ergänzen. Ich stimme dem voll und ganz zu. Eine Sache, die ich aufgreifen möchte, ist tatsächlich diese fehlende Partizipation von Leuten auf einer Praxis auf allen Ebenen. Nah an den Entscheidungsträgern. Das ist für mich was ein entscheidender Schlüssel zur Verbesserung wäre. Wir haben das zum Beispiel im KEA-Projekt, wo wir für 180 Kitas zuständig sind. Wir haben so eine Begleitgruppe, wo wir uns auf verschiedenen Ebenen zusammentun. Also Träger, die Begleitstruktur, Kita-Leitung, sodass man gemeinschaftlich etwas bewirken kann. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Der andere ist wirklich, dass ja politische Entscheidungen und Dinge auf den Weg zu bringen und dann umzusetzen, dass das wirklich lange dauert und dass es dann auch unterschiedlich in allen möglichen Kommunen nochmal umgesetzt wird, weil überall andere Strukturen sind. Und dass man oft nicht schon rechtzeitig anfängt, über Perspektiven nachzudenken. Man hätte ja eigentlich schon vor 20 Jahren darüber nachdenken müssen oder vor 10 Jahren, wie sieht es weiter aus mit Fachkräften bei der schlechten Bezahlung und Wertschätzung? Wie geht das? Und jetzt kriegen wir sie so schnell nicht irgendwo her. Und Frau Gerlach-Sophien hat auch noch mal angesprochen, Wissenschaft. Also Frau Miguez, Sie haben vorhin gesagt, die Wissenschaft weiß ja schon ganz vieles. Die Wissenschaft weiß eine ganze Menge. Es dauert ganz lange, bis unsere Ergebnisse in der Praxis landen, weil es das, was wir machen, Uni Hildesheim, Und Landkreis ist untypisch. Eine Verzahnung, dass schnell wissenschaftliche Ergebnisse direkt in die Praxis kommen, das ist viel zu selten. Und mich hat vor einiger Zeit mal eine Kollegin aus Singapur angesprochen, die wollte sich die deutsche Kita-Landschaft angucken, weil die so ein Vorreiter sind und so toll. Und war bei uns in Hildesheim zu Besuch und war dann doch erstaunt, mit wie viel Kitas politisch zu kämpfen haben, was Bedingungen angeht und wie auch erschöpft und frustriert viele sind. Und die hat gesagt, dass sie die Studien, die wir auch nutzen, also dass man weiß, wie gut zahlt sich ein Dollar, der in die frühe Bildung investiert, aus später aus, nämlich 11- bis 13-fach, damit hat sie in Singapur Politiker überzeugt und die haben Geld investiert. Und da haben sich Dinge verändert, weil die wissen, okay, frühe Bildung spart hinterher im ganzen Bildungs-, Schulsystem, beruflichen System, vor allem aber im sozialen System, weil es Arbeitslosigkeit, aber auch im, es gibt weniger Kriminalität zum Beispiel. Aber sowas in Deutschland einfach mal so umzusetzen, als föderalistischen Staat, das ist schwer und es spielen sicherlich auch Wahlversprechungen eine Rolle.
Ja, schön auch mal diesen kleinen Exkurs in andere Länder zu sehen und mitzubekommen. Und Sie haben es ja schon angesprochen, Sie arbeiten ja eng in Ihrem Bereich mit der Stadt Hildesheim zusammen. Können wir da mal kurz hinschauen? Frau Gerlach-Sophien hat es so schön einen Schlüssel genannt. Ob Sie da schon vielleicht einen von einem großen Schlüsselbund entdeckt haben? Ein Schlüssel, wie das gelingen kann? Wie kann Politik, Wissenschaft und Praxis doch gut zusammenarbeiten? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ich kann mal direkt ganz aus dem Herzen heraus anfangen zu antworten. Also der Trick ist, eine enge Zusammenarbeit gibt es nur, wenn man sich kennt. Und ich würde sagen, dass wir in Hildesheim inzwischen, also es ist der Landkreis und die Stadt, mit denen wir zusammenarbeiten, man kennt sich, wir haben so Netzwerkveranstaltungen, wo wir uns treffen, wir haben verschiedene Austauschrunden, wir treffen uns mit Fachberaterinnen, es gibt aber auch so ein Kindernetzwerk. Wir kennen auch auf politischer Ebene verschiedene Leute und ich glaube, das macht es aus. Also es macht es aus, dass man sich gemeinsam zusammentut und an einer Sache, an einem Strang zieht. Und dafür muss man sich treffen und sich irgendwie Gesichter kennen.
Und im Grunde ausschlaggebend war tatsächlich die Zeit um 2018, die das dann einfach nochmal verstärkt hat. Das war die Zeit, wo bei uns im Blick auf die Sprachbildung, Sprachförderung Dinge umgeändert werden sollten. Es ist ja dann auch in eine gesetzliche Aufgabe übergegangen und KEA war quasi als Institution, als Begleitstruktur gefährdet in der Finanzierung aufgrund der Ausrichtung. Und daraus hat sich ganz viel entwickelt. Und da, aber das kann Frau Dr. Bockmann noch viel besser beschreiben, weil die quasi die Tingeltour durch die politischen Gremien angetreten ist. Also ich habe im Hintergrund auch auf alle Fälle unseren Landkreis, den Sozialdezernenten und auch den Landrat gehabt, um im Grunde das zu verhindern, dass durch so eine gesetzliche Neuregelung dann aber wirklich zu ganz großen Nachteilen gekommen wäre für die Praxis, für die Begleitung. Und da waren wir verwundert, weil es gab schon einen Gesetzentwurf, der letztendlich dann verändert wurde. Und alle haben uns vorher gesagt, das ist eigentlich schon durch. Komm, Christina, vergiss es. Ne? Also brauchst du dich eigentlich gar nicht mehr anzustrengen. Wenn du dich doch anstrengen willst, dann müsst ihr in die Gremien reingehen, in den Jugendhilfeausschuss, in den Kreistag, ihr müsst öffentlichkeitswirksam wahrgenommen werden, ihr müsst an allen Schaltstellen drehen, die ihr zur Verfügung habt. Und ja, das hat vor allen Dingen in persona Frau Dr. Bockmann gemacht und auch die Uni im Hintergrund an der Stelle war ganz entscheidend. Also der Landkreis als Kommune alleine hätte das nicht rumreisen können und es hat ja dann auch so eine Wellenwirkung gehabt. Also andere Kommunen haben sich positioniert, andere Akteure aus ganz Niedersachsen. Also es wurde dann auch eine richtig große Aktion, die wir da gestartet haben. Aber vielleicht sagst du noch mal was dazu.
Schön.
Danke, Katrin.
Ja, gerne. Ich glaube, das ist auch was Mutmachendes in diesem Podcast. Ich finde Politik ja auch immer schwer, wenn man denkt, man kann ja eh nichts tun. Und eigentlich heißt Demokratie ja, jeder Einzelne tut was und zeigt sich, sonst passiert nichts. Und das war wirklich sehr mutmachend. Also obwohl alle gesagt haben, der Gesetzentwurf ist da, da wird KEA jetzt die Hälfte des Geldes verlieren, dann habt ihr halt nicht mehr viele Mitarbeiter, dann könnt ihr gar nicht mehr machen, was ihr eigentlich richtig findet. Trotz alledem habe ich so, ich würde mal sagen, vielleicht tatsächlich 100 Stunden in die Hand genommen und bin wirklich zu verschiedenen Sitzungen, habe verschiedene Abgeordnete getroffen, habe wirklich auch fundiert fachlich berichtet, was meine Sorgen sind. Also aus der Systemkenntnis heraus, aber auch wissenschaftlich aus der Entwicklungspsychologie. Und habe dann aber auch zum Beispiel die Medien genutzt. Ich hatte ein Interview im Deutschlandfunk. Und ich glaube, ganz wichtig war, wir haben von der Uni aus eine Stellungnahme geschrieben. Also die Erfahrung, die wir aus dem Projekt haben, plus dem, was wir wissenschaftlich wissen, daraus haben wir eine Stellungnahme gemacht, wo wir gesagt haben, wenn man jetzt sofort dieses Gesetz macht und alte Strukturen und individuelle Lösungen keine Zeit haben, sich irgendwie anzupassen, dann bricht was weg und die Gelder, die eigentlich gut gemeint ins System, in die Kitas fließen sollen, die werden gar nicht genutzt und gehen zurück. Und haben dann gesagt, wir brauchen mindestens eine Überleitung. Wir brauchen mindestens so eine Anpassungszeit von 3 Jahren. In der Stellungnahme haben gesagt, was wir sonst befürchten. Und diese Stellungnahme hat dann auch groß Anklang gefunden. Und es hat tatsächlich eine Veränderung gegeben. Es gab eine Übergangszeit von 3 Jahren, was für uns alle total hilfreich war.
Sehr schön.
Da fällt mir der Spruch von Max Frisch ein, der auch mal gesagt hat, Demokratie heißt, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Und da haben wir uns ganz aktiv in unsere Angelegenheiten eingemischt. Und das andere Beispiel, was sich da natürlich anbietet, sind tatsächlich die Bundessprachkitas, wo wir ja alle, glaube ich, noch gut in Erinnerung haben, was da letztes Jahr ganz aktiv stattgefunden hat. Und wenn man sich das überlegt, da war vorher eigentlich auch klar, die müssen jetzt auslaufen. Der Bund hat gesagt, das ist nicht unsere originäre Aufgabe, die Bundessprachkitas so auszustatten. Das liegt in der Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer. Und da hat sich letztendlich ja ein Bundestagsabgeordneter, so gesagt, als Motor an die Spitze dieser Bewegung Sprachkitas retten gestellt, unterstützt aus dem Kita-Bereich, aus einer Kita, wo er selber mal ein Praktikum gemacht hat, war ganz witzig. Und er hat es total professionell, kann er natürlich auch, mit dem entsprechenden Know-how aufgezogen und die Bundessprachkitas auf Fachberatungsebene, auf Kita-Ebene, ganz massiv auf Kita-Ebene, unter Beteiligung von Eltern und auch für Kinder das Ganze zum Thema gemacht. Was passiert, wenn wir diese zusätzlichen Fachkräfte nicht mehr in den Kitas haben? Was passiert, wenn die Begleitstruktur an der Stelle wegfällt? Und auch das ist tatsächlich ja gelungen, dass es dann da auch eine Übergangszeit gab, um den Bundesländern die Möglichkeit zu geben, letztendlich Strukturen zu schaffen, damit die Sprachkitas dann fortbestehen können. Es hat, glaube ich, in fast allen Bundesländern geklappt. Wir müssen natürlich trotzdem ganz viel federn lassen, weil das Programm in Bundeshand wirklich eine ganz hochwertige Qualität mitgeliefert hat, eine hochwertige wissenschaftliche Begleitung. Das sind Dinge, die jetzt leider wegfallen. Da muss man sich nichts vormachen, man kann auch nicht sagen, das wird jetzt 1:1 in die Bundesländer übertragen. Nein, wird es nicht. Und der Bund hat darüber unglaublich viel Informationen und Einblicke auch in diesen Kita-Bereich in ganz Deutschland erhalten. Also ganz, ganz wertvolle Informationen. Aber ich glaube, das arbeitet noch nach. Und im Bund sind da auch Dinge noch in Vorbereitung. Die Plattform ist erhalten geblieben oder wird erhalten bleiben. Aber ich glaube, man hat einfach gemerkt, mit diesem Blick auf so eine Vereinheitlichung von Qualitätsstandards und Nachhaltigkeitsausrichtung, dass da doch sehr viel mehr zu erreichen ist, als wenn wir uns immer in diesem Klein-Klein verhängen. Und das war wirklich eine ganz tolle Zeit, an der Stelle so eingebettet Sprachkitas begleiten zu können. Und es war hinterher ein ganz toller Erfolg, an der Stelle zu sehen, wir haben tatsächlich Einfluss auf politische Entscheidungen, auch auf Bundesebene. Und da war es auch ganz, ganz wichtig, Öffentlichkeit herzustellen, sich mit Bundestagsabgeordneten zu treffen, in der Presse Artikel zu haben. Und das hat ja landesweit geklappt. Und wenn man überlegt, wie häufig heute Themen aus dem Kita-Bereich den verschiedenen Nachrichtensendungen im Fernsehen, gerade auch der öffentlich-rechtlichen, in den Regionalprogrammen, das gab es doch vor ein paar Jahren überhaupt nicht. Da hat sich doch kein Mensch für den Kita-Bereich interessiert. Ich finde, dass da wirklich ein anderes Bewusstsein stattfindet. Natürlich, klar, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema auf allen Ebenen, aber es geht mittlerweile tiefer. Es geht mittlerweile auch auf inhaltliche Themen und was unsere Kinder eigentlich brauchen. Und ich glaube, das ganze Bildungssystem wird ja gerät immer stärker in den Fokus. Und das kann nur gut sein, weil dieser Dornröschenschlaf, der da teilweise stattgefunden hat, steht in keinem Verhältnis zu dem, was in diesem Bereich sinnvoll notwendig ist und auch was er für ein Gewicht hat. Die Kinder sind unsere Zukunft. auch die Zukunft unserer demokratischen Gesellschaft. Und wenn wir da nicht ansetzen, ja, ne, also dann sind wir ja wirklich auf verlorenen Posten. Also insofern, ja, war das ganz, ganz wichtig, dieser Prozess, der da jetzt stattfindet. Und da müssen wir einfach weiter dranbleiben.
Ja, danke, sehr schön auch, dass Sie uns nochmal diesen Einblick jetzt gegeben haben in die Sprachkitas. Ja, Frau Bockmann, Sie wollten auch noch was ergänzen.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen. Vielleicht ist es für einige, die uns jetzt zuhören, komisch, dass sie denken, ja, und wie soll ich das jetzt machen, als Fachkraft in einer Kita irgendwas politisch bewirken? Frau Gerlach-Sophien sitzt im Landkreis, Frau Bockmann hat einen Doktor und sitzt an der Uni. Und da möchte ich noch mal sagen, das ist ein ganz wichtiger Einwand. Und entscheidend ist, Ansprechpartner zu finden, die dann auf anderen Ebenen auch was weitergeben können. Und das ist möglich. Also wir haben zum Beispiel in unseren KEA-Veranstaltungen immer eingeladen, uns zu sagen, uns zu schreiben, was wir dann weitergeben können. Und ich glaube, wenn man sich auf die Suche macht, danach zu suchen, wer hat ein offenes Ohr für mich und wo gibt es Stellen, die Dinge weiter transportieren können, zusätzlich zu dem, dass ich es auch selber mache, das fühlt sich nochmal ganz anders an. Dann hat man nochmal eine andere Möglichkeit, was zu erreichen.
Da fallen mir auch noch die ein oder anderen Sachen ein. Also wir haben natürlich auch, also wir haben ja die Gewerkschaft, die breit aufgestellt ist, die sich auch diesem Thema natürlich auf alle Fälle annimmt und das auch mit unterstützt. Auch in den freien Wohlfahrtsverbänden gibt es da ganz viele Aktivitäten. Ich denke, wenn wir so sagen, ja, Politik, ne, die da oben, ne, die machen sowieso, was sie wollen und wir haben wenig Möglichkeiten, dann denke ich immer, okay, wenn ich jetzt ein paar Stufen tiefer denke, die da oben kann ja auch der Träger sein. Und ich habe als pädagogische Fachkraft schon wieder viel mehr Möglichkeiten, auch direkt auf Trägerebene natürlich Einfluss zu nehmen und Dinge zu transportieren. Das heißt, wir haben alle auf den Ebenen, mit denen wir zusammenarbeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. In kleinen Schritten, aber halt auch in großen Schritten. Und da kann wirklich jeder Einfluss nehmen, indem er Dinge anspricht, indem er für Transparenz sorgt, indem er auf der Ebene mit den Eltern, aber auch auf der Trägerebene das wirklich klar darstellt. Und da fällt mir auch dieses eine Beispiel ein. Wir hatten hier im Landkreis einen kirchlichen Träger, der in seiner Kita nicht genügend Fachkräfte gefunden hat, um zum Beispiel in dem Anbau dann eine neue Gruppe einzurichten. Und parallel hat sich die kleine Gemeinde gedacht, okay, wenn wir jetzt keine Fachkräfte haben, dann müssen wir die, die wir haben, irgendwie anders verteilen. Das heißt, wir brauchen eine Stundenreduzierung. Und dann stand das in der Zeitung, dass es in einem Gremium, in einem Ausschuss jetzt zu dieser Entscheidung kommen soll, die Betreuungszeiten der Kinder zu beschneiden. Und dann, an der Stelle, hatten erst die Eltern die Möglichkeit einzugreifen, weil da sind sie aufgewacht, sind dann in diese Ausschusssitzung reinmarschiert und haben ja dann auch im öffentlichen Teil die Möglichkeit der Fragestellung und der Positionierung. Und das haben sie genutzt. Und das hat letztendlich dann erst den Ausschlag gegeben, da einen Arbeitskreis zu bilden, wo auch Eltern beteiligt wurden. Und man hat hinterher tatsächlich Lösungen gefunden, ohne dass die Stunden reduziert werden mussten. Und es hat auch eine große öffentliche Aufmerksamkeit natürlich erzeugt, weil das, oh Gott, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir diesen massiven Fachkräftemangel, jetzt stehen da die ersten Neubauten leer. Da ist ja Druck auf allen Ebenen. Ne? Es ist ja ganz viel Geld ausgegeben worden. Dieser Fachkräftemangel wird auf einmal richtig gespürt. Wir haben in diesem Prozess die Eltern vergessen. Die, denke ich, die ganze Zeit jetzt auch unbedingt, also immer sowieso Partizipation, Beteiligung von Eltern, also das ist ja unsere Basis. Wenn wir gemeinsam was für Kinder erreichen wollen, können wir das nicht ohne die Eltern. Aber auch an der Stelle Eltern mitzunehmen und sie zu sensibilisieren für die Herausforderungen. Und das ist nicht dieses ihr und wir, also wir pädagogische Fachkräfte, ihr Eltern, weil dieser Frust von Dingen, die wir in der Gesellschaft nicht umsetzen können, die landen ja dann genau in dieser Beziehungsgestaltung zwischen den beiden, weil die pädagogischen Fachkräfte quasi diejenigen sind, die dann aus Elternsicht dafür verantwortlich sind, dass jetzt keine Betreuungszeiten in der notwendigen Form angeboten werden können. Sind die aber gar nicht. Aber Eltern unter Druck, die nicht wissen, wohin mit ihren Kindern, können dann auch nicht mehr so gut unterscheiden. Und in diesem, also ich glaube wirklich in diesem Wust an Unsortiertheit, an Herausforderungen stehen die pädagogischen Fachkräfte an allererster Stelle, wenn es darum geht, dass wir in unserer Gesellschaft Dinge, wenn in unserer Gesellschaft Dinge schieflaufen, in diesem Bereich, in der Betreuung, ja, werden die ein Stück weit verantwortlich gemacht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich verändert hat in den letzten Jahren und was für pädagogische Fachkräfte zu einer noch größeren Herausforderung macht. wenn wir so an unsere Eingangsüberlegungen denken. Fällt mir jetzt gerade in dem Kontext ein. Aber macht auch nochmal deutlich, auch so ein kleiner Ausschuss auf irgendeinem platten Land hat das Zeug dazu, letztendlich Beteiligung zu ermöglichen und den Eltern das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu geben. Zu merken, stopp, ne? Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert, wir können mitgestalten.
Ja, sehr schön. Ich finde auch toll, wie Sie uns hier nochmal deutlich machen, was es alles für Möglichkeiten gibt der Partizipation, weil es gibt ja das demokratische System, es gibt eben diese Ausschüsse, wir können uns einbringen. Es ist nur oft eben nicht mehr so ersichtlich, wie das eigentlich funktioniert. Wir lernen es ja auch gar nicht so richtig, daran scheitert es ja auch. Ne? Die Fachkräfte in den Kitas bemühen sich ja auch sehr darum, Partizipation zu vermitteln, Kindern frühzeitig zu vermitteln, wie bringe ich mich ein, wie bilden wir Gemeinschaft, wie achten wir auf alle Bedürfnisse und ja, kommen wir in diese große Welt und sind in so einem riesigen Apparat und wissen gar nicht, wo wir anfangen können. Und ich finde es total den schönen Ansatz, da auch gemeinsam zu schauen, was können wir da eigentlich transparent machen, was gibt es, wo ist die erste Anlaufstelle? Das ist total schön, wie Sie das nochmal so deutlich gemacht haben, erstmal diesen kleinen Schritt zu gehen. Wo ist die erste Anlaufstelle? Wir können nicht gleich, ne, Bundespolitik, das sind viele Stufen. Aber genau diese Idee, wo können wir vielleicht als erstes auch gemeinsam hingehen, ne, um da auch die Eltern einzuladen. Ja, Dankeschön.
Wenn Sie das so sagen, Frau Meges, dann fällt mir sofort noch ein Beispiel aus Hildesheim ein, was ich irgendwie in dem Zusammenhang total herzerwärmend finde. Es sind diese kleinen ersten Schritte, die ja auch eine Reise von 1000 Meilen braucht. Und es gab bei uns in Hildesheim vor einiger Zeit eine Ärztin im Gesundheitsamt, die gesagt hat, in diesem einen Viertel die Schuleingangsuntersuchung, da sieht sie, dass die Kinder immer mehr Probleme haben und die ist auf den Sozialdezernenten der Stadt Hildesheim zugegangen und hat gesagt, wir müssen für dieses Viertel was machen, alle zusammen. Und der hat sich das dann zur Aufgabe gemacht und es ist ein Netzwerk gegründet worden für die Nordstadt in Hildesheim, wo wirklich Eltern beteiligt wurden, Kitas beteiligt wurden, wo die Kinder zusammen eine hässliche Straße umgestaltet haben mit Farbe, die jetzt schön ist. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir jetzt gerade mit diesem Bündnis Nordstadt den Deutschen Kita-Preis gewonnen haben. Und das Schöne daran ist eigentlich, dass sich wirklich etwas verändert hat. Und die Nachricht von diesem Preisgewinn, der ist bei den Eltern gelandet und den Kindern. Die sind ganz stolz in die Kita am nächsten Tag gekommen und haben gesagt, wir haben gewonnen. Ja. Und da kommen wir fast ein bisschen in die Tränen. Darum geht's. Es geht ums Wir, ne? Und wir vergessen manchmal, dass wir ein Wir sind, auch wenn wir verschiedene Gruppen sind. Ne? Eltern, Fachkräfte, Kinder, Politiker. Wir sind alle Menschen. Und gemeinschaftlich können wir total viel schaffen.
Ja, danke schön für das schöne Beispiel. Mhm.
Ich würde vielleicht ganz gerne auch nochmal auf die Kinder gucken und dieses mit diesen kleinen Schritten. Ich denke tatsächlich, dass es ja so ist, dass Partizipation ein Schlüssel zur Demokratie ist. Dass Demokratie nicht von alleine vom Himmel fällt, sondern dass wir ja auch im Grunde unsere Kinder in das demokratische Denken und Handeln hineinbegleiten müssen. Und insofern ist ja quasi der Kita-Bereich mit Eintritt in die, in die Krippe, in die Kita, so gesagt, die erste Berührung mit Demokratie. Das ist ja eigentlich da, wo politische Bildung unserer Kinder anfängt. Wo sie nämlich lernen müssen, wie komme ich denn eigentlich in dieser Institution klar? Wie läuft denn hier eigentlich der Hase und was ist meine Rolle und wer entscheidet denn eigentlich? Und dann kommt es ja wieder auf die pädagogischen Fachkräfte an. Das wird ihnen gar nicht so bewusst sein, aber was ermöglichen sie dann eigentlich in der Kita vor Ort an Beteiligung dieser Kinder? Welche Gremien gibt es? Es braucht auch gar nicht immer unbedingt Gremien. Es ist ja auch dieses Einbinden, dieses ich bin neugierig daran, was du dazu denkst, ich gebe dir die Möglichkeit mitzuentscheiden und damit das, was Ann-Kathrin eben zum Schluss so gesagt hat, was sie so bewegt hat, dieses, wir haben gewonnen, wir waren daran beteiligt, wir haben was dafür getan, wir alle gemeinsam haben das geschafft. Und dann sind wir ein Stück weit weg von diesem Gegeneinander und eher in diesem Zusammen sich stark zu fühlen und gemeinsam was erreichen zu können. Und es braucht aber einen Rahmen und das muss begleitet werden und es braucht auch das Bewusstsein. Und da sind wir natürlich wieder bei einem hohen Anspruch an pädagogische Fachkräfte, die sich dessen bewusst sein sollten, die dabei begleitet werden sollten und die auch in diesem ganzen Alltag, der so herausfordernd ist, dann die Zeit zu finden, dafür Raum zu schaffen, dass Kinder beteiligt werden können, sich die Zeit dafür zu nehmen, sich an den Wünschen der Kinder zu orientieren, sie überhaupt erstmal zu erfragen. Da sind wir auch mittendrin in Sprachbildung und Sprachförderung. Darum geht es ja. Und deswegen müssen wir ihnen wirklich auf allen Ebenen den Rücken stärken, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, genau dahin zu kommen und sich nicht ständig über irgendwelche furchtbaren Vorgaben aufzuregen und von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten zu werden. Und das ist etwas, das flutscht uns immer so weg. Also wenn wir so die Lupe drauflegen und dann genauer hingucken, was da eigentlich für Chancen drin liegen in so einem tollen Bildungsangebot, was wir da den Kindern mitgeben können, wo sie wirklich das erste Mal auch erleben, ich habe eine Meinung und der Ben hat aber eine andere Meinung und wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass wir hinterher beide zufrieden sein können? Das sind ja Aushandlungsprozesse, die dann durch die pädagogischen Fachkräfte begleitet werden. Im Idealfall, was da für Chancen drinstecken, unsere Kinder auch stark zu machen. Und gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist ja eine Stärkung der Demokratie wichtiger als je zuvor. Also von daher nimmt das ja wirklich, sollte es einen ganz, ganz großen Raum einnehmen in der Kita und auch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wo können wir uns da weiterentwickeln, wie können wir die Beteiligung stärker machen. Und insofern fängt es auch an mit Partizipation, ne? Fängt im Kopf an, nämlich auch bereit zu sein, Macht abzugeben, ne? Wenn wir an diese Ungleichheit zwischen Erwachsenen- und Kinderebene denken. Also da reihen sich ganz viele andere spannende Themen an und ich bin immer ganz begeistert, was dieser Bereich für Wahnsinnsthemen hervorlockt, weil ich selber in diesem Prozess noch fortlaufend eine Lernende bin. Das finde ich auch total spannend. Aber ja, wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen, was es für eine große, hohe Bedeutung für die Kinder haben kann. Und hat.
Ja, da bin ich auch total dafür. Ich finde auch, wir können so viel von den Kindern, mit den Kindern lernen und es ist eigentlich total schön, auch in dieser Kita oft auch so diesen Raum zu haben, was auszuprobieren. Da steckt so viel drin. Ja, vielen Dank.
Ich würde das gerne sehr unterstützen, was Frau Gerloch-Sophien gesagt hat, aus der Außenperspektive als Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Vielen pädagogischen Fachkräften aus der Kita-Landschaft ist gar nicht bewusst, was sie für eine Bedeutung haben und wie wichtig sie für das Glück und Wohlbefinden der Kinder sind. Ich arbeite auch vermehrt ehrenamtlich im Fluchtbereich und es gibt mehrere geflüchtete Kinder und Jugendliche mit Traumaschwierigkeiten oder auch Traumastörungen, an die ich mich erinnere, die dann gesagt haben, aber in der Kita, da wurde ich das erste Mal gefragt. Und das konnte ich nutzen, weil da die Erfahrung war, ich habe eine Wahl. Das Gleiche gilt für Eltern, wenn sie mal eine Wahl haben. Das meint ja Demokratie. Das macht ganz viel aus für die psychische Stabilität und für das Selbstbewusstsein. Ich bin was wert, weil ich werde gefragt und ich kann sagen, was ich will und was nicht. Und meine Meinung ist wichtig. Und genauso wichtig sind klare Rituale und Abläufe. Beides zusammen macht Sicherheit und Glück.
Das sind richtig wichtige Aspekte. Dankeschön, dass Sie das alles so wunderbar zusammengefasst haben und uns diesen Einblick gegeben haben. Ich finde, Sie haben uns jetzt auch nochmal wirklich Hoffnung gemacht und aufgezeigt, wie können wir uns einbringen, was gibt es für Möglichkeiten, was können es auch für kleine Schritte sein, so wie weit kann das reichen, was kann daraus entstehen und dass wir dadurch natürlich viel für uns als für die Fachkräfte, für die Eltern, für die Kinder, für die ganze Gesellschaft verändern können. Ja, vielen Dank dafür, für dieses tolle Interview mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen auch noch alles Gute weiter für Ihre Arbeit und bin gespannt, was daraus noch entsteht.
Ja, herzlichen Dank.
Dankeschön, sehr gerne.
Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder bis zum Ende zugehört habt und hoffe, ihr seid motiviert und inspiriert für all die Dinge, die bei euch so die nächste Zeit anstehen. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg dabei und freue mich schon bald wieder mit einer neuen Folge hier bei euch mich zu melden.